Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich wirklich liebt? Kannst du dir vorstellen, dass Gott der Vater dich wirklich mag? Dass er dich wirklich mag, wirklich mag. So wie du heute Morgen hier im Gemeindehaus bist, so wie du heute Morgen zu Hause bist, so wie du gerade drauf bist. Kannst du dich als einen Menschen annehmen, den Gott bedingungslos liebt? Er liebt dich bedingungslos. Wir alle brauchen Gottes hartnäckige Gnade dafür, habe ich schon letzten Sonntag gesagt. Wir brauchen Gottes hartnäckige Gnade, um tatsächlich in Gottes liebevolle Arme zu springen. Denn wir können uns das so oft nicht vorstellen, dass wir bedingungslos geliebt sind. Wir können uns so oft nicht vorstellen, dass Gott uns wirklich liebt, dass er uns wirklich mag, so wie wir gerade drauf sind. Aber das ist das Beste, was du heute Morgen hören kannst. Er mag dich wirklich und er liebt dich wirklich, der Vater im Himmel. Wir gehen einen Schritt weiter als letzten Sonntag. Die Bibel spricht davon, dass Gott ein liebender Vater ist. Die Bibel spricht aber auch davon, dass er ein richtender Gott ist. Wie passt das zusammen, dass Gott der liebevolle Vater ist, aber dass er auch der richtende Gott ist? Gott nimmt unsere Sünde, unsere Schuld, das, was wir so auf uns laden, das, was wir so verzapfen, das nimmt er todernst, wirklich todernst. Das Problem unserer Schuld, das Problem unserer Sünde, das Problem von dem, was wir so mit uns herumschleppen, was uns nicht schlafen lässt, was uns manchmal nicht in Ruhe lässt, uns manchmal wieder einholt, das nimmt Gott sehr ernst. Und darum kommt Gott uns entgegen und wird Mensch. Das ist Gottes gute Nachricht für dich. Gott kommt dir entgegen und er kommt dir entgegen, mir auch. Gott kommt uns entgegen und er wird Mensch. Und dieser Mensch, wahrer Gott und wahrer Mensch, Jesus, nimmt unsere Schuld, unsere Sünde, unsere angesammelte Schuld auf sich und stirbt aus diesem Grund am Kreuz, an seinem Kreuz, vor den Toren der Stadt Jerusalem. Petrus kann das auf den Punkt bringen. Petrus, der 3,5 Jahre Jesus nachgefolgt ist. Petrus, zu dem Jesus gesagt hat, hey komm, lass die Fische liegen und folge du mir nach. Petrus, der gesagt hat, hey Jesus, du kannst dich auf mich verlassen. Wenn alle dich verlassen, ich werde auf jeden Fall zu dir stehen. Und Jesus hat ihn wie alle verraten. Und dieser Jesus sagt zu Petrus und fragt ihn nach seiner Auferstehung, hast du mich lieb? Dieser Petrus springt in diese Arme des Vaters, nimmt die hartnäckige Gnade von Gott, dem Vater, an. Und Petrus schreibt in seinem Brief an die Christen im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 18, folgendes. Er, Jesus, hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat auch damit euch den Zugang zu Gott eröffnet. Der Zugang zum Vater ist offen. Das Vaterhaus ist weit offen für dich. Der Himmel ist weit offen für dich und mich. Jesus hat deine und meine Sünde getragen. Ein für alle Mal sind die Sünden der Menschen gesühnt durch Jesus. Der Zugang zu Gott ist frei. Dass dieser Zugang zu Gott frei ist, zum Vaterhaus frei ist, dafür hat Gott selbst gesorgt. Du kannst diesen Weg zu Gott nicht freischaufeln. Du kannst ihn dir nicht erarbeiten. Du kannst nicht dein Leben so weit putzen, dass du sagst, okay, und jetzt kann ich zu Gott kommen. Jetzt fühle ich mich richtig. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du und ich, wir brauchen Jesus. Jesus ist der einzige Zugang zur Feiern Jesus, den Auferstandenen, jeden Satz, wie du da aufläufst. Gott ist gerecht, er leidet unter unseren Sünden. Er leidet darunter, wenn wir lügen. Er leidet darunter, wenn wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und sagen, hey Gott, ich brauche dich nicht, ich kriege mein Leben so hin. Gott leidet darunter, dass Menschen zerstören. Gott leidet darunter, dass Menschen anderen Menschen das Leben nicht gönnen. Gott leidet darunter und genau darum kommt uns der Vater entgegen. Und er kommt dir entgegen heute Morgen im Gottesdienst. Dir ganz persönlich auch zu Hause. Er kommt dir entgegen als Vater. Jesus erzählt darum die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Und es ist die Geschichte des liebenden Vaters. Und ich lese uns auch aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium nach Lukas, aus dem 15. Kapitel. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem, voller Mitleid, lief ihm der Vater entgegen, fiel ihm, seinem Sohn, um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an, ich bin es nicht mehr wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern, denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Jesus erzählt die Geschichte den Menschen, die ihm zuhören. Und bis heute erzählt uns diese Geschichte, so wie in dieser Geschichte ist der Vater. Der Vater wartet auf seine verlorenen Söhne und auf seine verlorenen Töchter. Das ist die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen. Einer bleibt zu Hause, der schuftet. Er ist der Meinung, er muss für die Liebe des Vaters schuften. Und so gibt es Menschen, die meinen, sie müssen sich die Liebe des Vaters im Himmel erschuften. Sie müssen alles selbst aus dem Weg räumen und ihr Leben blitzeblank machen, sonst sind sie nicht liebenswert. Und Jesus erzählt auch die Geschichte von dem anderen Sohn, der wegrennt, weil er den Vater für knickerig hält. Er sagt, mein Vater, der hält mir die Sachen vor und ich hole mir das jetzt schon mal, weil ich es jetzt gerade gebrauchen kann und ich will mal richtig eins drauf machen ohne diesen Vater. Ich will leben. Der Vater stört mich, mein Leben zu leben. Und vielleicht bist du genau so unterwegs, dass du sagst, wenn es einen Gott gibt, dann ist er knickerig und er gönnt mir das Leben nicht und ich lebe mein Leben selbst und ich lebe mein Leben mit meinem Leben selbst in die Hand. Und beide sind gescheitert. Der zu Hause blieb und für die Liebe des Vaters schuftete, ist gescheitert. Und der Sohn, der weggerannt ist und sein Leben selbst in die Hände nimmt, ist auch gescheitert. Aber er kommt zurück, der gescheiterte, verlorene Sohn, der sein Leben selbst in die Hände nahm und meinte, den Vater nicht zu brauchen. Und der Vater wartet auf diesen verlorenen Sohn, auf den anderen verlorenen Sohn zu Hause auch. Und der Vater rennt, läuft diesem Sohn entgegen. Und so läuft der Vater im Himmel dir und mir entgegen. Das Herz des Vaters schlägt für die verlorenen Söhne und Töchter. Das Herz des Vaters schlägt für dich. Das Herz des Vaters schlägt für dich, auch wenn du sagst, ich habe mein Leben so versemmelt. Ich habe mein Leben so in den Sand gesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mich überhaupt noch mal irgendjemand liebt. Und dass Gott, der Vater, mich liebt, kann ich mir schon gar nicht vorstellen. Und diese Geschichte möchte mit deiner Vorstellung aufräumen, mit deinem Bild von Gott aufräumen und dir ein ganz anderes Bild von Gott vor die Augen malen, nämlich von dem Gott, der Vater ist, der Richter ist, sich selbst richten lässt für unsere Schuld und uns deswegen mit hartnäckiger Gnade entgegenläuft und auf alle seine verlorenen Söhne und Töchter wartet. In seinen Augen bist du wertvoll. In seinen Augen bist du wertvoll. Der Vater liebt dich so, wie du jetzt gerade bist. Er hat dich aufrichtig und von Herzen lieb. Und das ist wichtig, dass du das heute hörst und dass das heute Morgen in dein Herz fällt und in deine Seele fällt. Du bist geliebt vom Vater. Dass er dich liebt, gibt dir die Möglichkeit, dich selbst zu lieben. Der Vater im Himmel liebt dich. Und weil er dich so liebt, wie du heute Morgen bist, weil er dich so liebt, wie du dein ganzes Leben lang gelebt hast und heute Morgen hier bist, darum kannst du anfangen, dich selbst zu mögen, dich selbst zu lieben. Er schaut dich aufmerksam und mit freundlichem Blick an. Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich freundlich anschaut? Freundlich? Könnt ihr euch da oben vorstellen, dass Gott euch freundlich anschaut? Wirklich freundlich? So freundlich wie niemand sonst? Kannst du seinem aufmerksamen Blick standhalten? Er schaut dich aufmerksam an, sieht die tiefsten Tiefen deiner Seele und er liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich. Vielleicht solltest du das an deinem Platz hier heute Morgen deiner Seele sagen. Seele, er liebt dich. Ja, sag dir das mal auf deinem Platz. Seele, er liebt dich. Sag dir das zu Hause. Seele, er liebt dich. Also er schaut dich aufmerksam und mit einem freundlichen Blick an. Und so können deine Ängste und deine Unsicherheit schwinden. Deine Ängste vor anderen Menschen, was könnten sie sehen, wenn sie so tief blicken könnten? Diese Ängste schwinden in dem liebevollen Blick des Vaters. Er, der dich zutiefst kennt, er liebt dich. Und deine Unsicherheit anderen Menschen gegenüber, vielleicht auch Gott gegenüber, kann schwinden in diesem liebevollen Blick. Das Eis um dein Herz, das Eis um deine Seele, diesen Schutzpanzer, den du dir gebaut hast, damit nur nie wieder irgendjemand dich verletzt. Dieser Schutzpanzer, der schmilzt in der Liebe, im liebevollen Blick des Vaters. Lass ganz aktiv diesen Eispanzer heute Morgen schmelzen. Ich bin geliebt, ich bin geliebt, ich bin geliebt. Sag dir das, ich bin geliebt vom Vater. Die Liebe des Vaters lässt deine Selbstverachtung schmelzen. Deine Selbstverachtung schmelzen. Glaubst du, dass Gott dich gern hat? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und deine Antwort verändert dein ganzes Leben. Und du solltest zu dieser Frage ein Ja finden. Ich bin geliebt. Glaubst du, dass Gott dich wirklich gerne hat? Glaubst du, dass Gott dich wirklich gerne hat? Jesus hatte bei seiner Taufe ein Schlüsselerlebnis. Und auch darum war die Taufe, seine Taufe, so wichtig. Und darum ist deine Taufe auch sehr wichtig gewesen. Und wenn du nicht getauft bist, ist das wichtig, dass du diesen Schritt auch gehst. Jesus hatte bei seiner Taufe Folgendes erlebt, und wir lesen das in allen Evangelien, aber ich lese das nach dem Evangelium des Lukas. Lukas Evangelium Kapitel 3. Als Johannes, der Täufer, mal wieder viele Menschen taufte, kam auch Jesus, Gottes Sohn, der Erlöser der Welt, und ließ sich taufen. Während er betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam wie eine Taube sichtbar auf Jesus herab und gleichzeitig sprach eine Stimme vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Stellt euch das vor. Stellt euch das vor, ganz bildlich, wie Jesus sich taufen lässt, wie der Himmel aufreißt, wie eine Taube herunterkommt, wie eine Taube der Heilige Geist, und plötzlich ist eine Stimme zu hören vom Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus ist von Anbeginn, schon vor aller Schöpfung, beim Vater. Er und der Vater und der Heilige Geist sind eins. Und Jesus geht ganz freiwillig den Weg des Erlösers, lässt den Himmel hinter sich, wird Mensch, so wie du und ich, und wird in Bethlehem geboren, das feiern wir Weihnachten, und dann verschwindet Jesus kurzfristig, er flüchtet nach Ägypten, kommt wieder und lebt dann in Nazareth in so einem kleinen Nest in Galiläa, was kann von da schon Gutes kommen, und verschwindet für 30 Jahre. Wird Zimmermann, der Sohn des Zimmermanns, und nach 30 Jahren handelt er öffentlich, und sein öffentliches Handeln beginnt mit diesem Zuspruch: Du bist mein geliebter Sohn, über den ich mich freue. Der Vater gibt Jesus das Okay für die letzten 30 Jahre und sagt: Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr. Das ist so gut, dass du mein Sohn bist. Du bist gerade an der rechten Stelle. Für Jesus war die Stimme, die vom Himmel zu ihm sprach, die Bestätigung der letzten 30 Jahre. In diesem Moment stieß er zum Kern seiner Berufung durch, nämlich geliebter Sohn sein, Dienender. Er diente den Menschen, den Kranken, den Aussätzigen, den Blinden, allen Menschen, denen er begegnete, diente Jesus. Der Herr der Schöpfung, der Retter dieser Welt, herrscht nicht, sondern er dient. Und die Spitze seines Dienstes ist, dass er der Erlöser und dass er der Retter ist. In diesen Worten ruht das ganze Wohlwollen des Vaters. Du bist mein geliebter Sohn. Jesus hatte in diesem Moment in der Tiefe seiner Seele erfahren, wie sehr ihn sein Vater liebt. Geliebt, geliebt, der Vater vom Sohn. Und Jesus entdeckte, wer er wirklich war, der Sohn. Und Jesus möchte, dass du entdeckst, wer du wirklich bist. Der Sohn, geliebter Sohn des Vaters. Und Jesus möchte, dass du entdeckst, wer du wirklich bist, geliebte Tochter des Vaters. Der bist du wirklich, dass du Sohn bist des Vaters, dass du Tochter bist des Vaters. Das verändert dein Leben, dein Sein. Der oder die bist du zuallererst. Und ganz grundlegend, du bist geliebter Sohn des Vaters. Vielleicht sagst du es dir mal still hinter deiner Maske. Ich bin geliebter Sohn des Vaters. Vielleicht sagt ihr das hinter euren Masken, ihr lieben Frauen zu Hause und hier. Ich bin geliebte Tochter des Vaters. Sagt es mal hinter euren Masken. Ich bin geliebte Tochter des Vaters. Das bist du zuallererst und vor allem, geliebter Sohn und geliebte Tochter. Seitdem Jesus das weiß und das gehört hat vom Himmel, hat er eine ganz neue Anrede Gott gegenüber für dich und für mich und für sich selbst auch, nämlich: aber, lieber Vater. Aber ist aramäisch, sagten die Kinder zum Vater, ganz liebevoll. Papa, Vati, Vater, wie auch immer. Ganz nah, ganz liebevoll, ganz intensiv die Beziehung. Gott möchte nicht der Herrscher sein, der Allmächtige, der fremde Gott, der Gott, vor dem du dich fürchten müsstest, der Heilige, der eine Grenze baut zwischen dir, dem Schuldigen und Gott, sondern er möchte dir ganz nahe kommen. Deswegen sorgt er dafür, dass sein Sohn, seine Tochter in versöhnter Beziehung lebt, dass nichts steht zwischen seinem Sohn und seiner Tochter und ihm, dem Vater. Jesus versöhnt dich mit dem Vater. Du und ich, wir brauchen Versöhnung mit dem Vater. Der Vater muss sich nicht versöhnen. Wir brauchen Versöhnung mit dem Vater. Und dann sagt er: ich will, ich möchte so gern dein Vater sein. Ich möchte so gern, dass deine Seele, dass dein Leben, dass deine Wunden heil werden in der Liebe, in meiner Vaterliebe zu dir. Aber, lieber Vater, ein Vater, der seine Kinder beschützt, schützt, ein Vater, der für sie sorgt, ein Vater, der sie versteht, ein Vater, der seinen Kindern Vergebung schenkt und ein Vater, der alles für seine Kinder gibt, der seinen Sohn gibt, der seinen Geist sendet und der sagt: ihr lieben Kinder, ich bin da. Das Haus des Vaters ist offen, kommt zu mir. Für Jesus als Jude bedeutete Gott zu anbeten, dass er seine Augen und sein Gesicht mit einem Gebetstuch verhüllt, weil Gott heilig ist. Und nun ganz anders, ganz anders. Für Jesus bedeutet nun Anbetung, Gott anzubeten, das Leben in grenzenlosem Vertrauen in die starken und liebenden Hände des Vaters zu legen. Das ist Anbetung. Von Gott angeschaut werden, liebevoll zurückzuschauen, sein Gesicht nicht verbergen zu müssen vor diesem Gott, kein rotes Gesicht zu bekommen, wenn der Vater dich anschaut. Na, alles in Ordnung? alles in Ordnung, versöhnt mit dem Vater. Anbetung ist mehr als jetzt in dieser Zeit Anbetungslieder zu hören im Gottesdienst und hoffentlich zu Hause zu singen. Zu Hause kannst du singen, was das Zeug hält. Habe ich in dieser Woche gemacht. Du findest alle Lieder bei YouTube und was weiß ich wo. Kannst doch zu Hause singen. Verbietet dir niemand. Lobpreis ist mehr als singen. Lobpreis ist, ich lege mein Leben, auf das ich vielleicht stolz bin, mein Leben, das ich verfuscht habe, mein Leben mit vielen Fragen und wenig Antworten in die liebenden Hände des Vaters, der mich versteht, der mich kennt, der mich liebt, der seinen Sohn für mich gegeben hat. Anbetung ist, sich ihm anzuvertrauen, der für immer unser liebender Vater ist. Das richtig Gute ist, ich kann jetzt schon im Haus des Vaters leben und ich werde im Haus des Vaters bleiben für alle Zeit. Weil dieser Vater schenkt mir ewiges Leben und dieser Vater liebt mich und dich so sehr, dass er sagt, ich möchte mit meinen verlorenen Töchtern und mit meinen verlorenen Söhnen, die ich gefunden habe, eine Ewigkeit verbringen. So sehr liebt dich Gott, dass er eine ganze Ewigkeit mit dir verbringen möchte und mit mir auch. So sehr sind wir geliebt. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 14, ein Gebet von Jesus ziemlich am Ende seines Lebens. Aber Vater, alles ist dir möglich, lass diesen bitteren Kelch des Leidens an mir vorübergehen, aber nicht, was ich will, sondern das, was du willst, soll geschehen. Jesus ist in Gethsemane, er weiß, dass er in wenigen Stunden verhaftet wird, verraten wird von einem seiner Nachfolger. Er weiß, was auf ihn wartet. Er weiß, das ist nicht nur das Kreuz und nicht nur die schreckliche Kreuzigung. Er weiß, er wird mit der Sünde, mit der Schuld der ganzen Welt beladen werden. Da ist meine dabei und deine auch dabei. Und er weiß, er wird mit all dem Schmutz beladen werden. Und er weiß, das geht über seine Kräfte. Das kriegt er nicht geregelt. Und er braucht die Stärkung des Vaters. Und er kann das mal nicht so alleine. Und darum betet er in dieser äußersten Anspannung und Verzweiflung: Aber, lieber Vater, aber, lieber Vater, sollten wir ihm nicht nachfolgen und so aber, lieber Vater beten und sprechen, auch in den tiefsten verzweifelten Momenten unseres Lebens und erleben, dass wir gestärkt werden, den Weg zu gehen, der zu gehen ist. Die Anrede des Vaters ist absolutes Vertrauen. Und wir sehen das hier bei Jesus in dieser Stunde. Das ist absolutes Vertrauen in die Liebe des Vaters. Wir verlassen uns darauf, dass sein Wille in unserem Leben geschieht. Wir verlassen uns darauf, dass sein Wille in unserem Leben gut ist. Wir verlassen uns darauf, dass unsere Hände in den liebenden Vaterhänden liegt. Ich habe zu Annette vor 2 Wochen, als mir das aufging, gesagt, hey, da müssen wir uns viel weniger Sorgen machen. Unser Leben ist doch in den liebenden Händen des Vaters geborgen, geborgen, geborgen. Das ist ein bewusster Willensentschluss, der dein Leben radikal verändert. Ich lege mein Leben in die Hände des Vaters. Vielleicht zum ersten Mal. Vielleicht machst du das hier im Gottesdienstraum zum ersten Mal. Vielleicht aber zu Hause, da wo du jetzt sitzt, zum ersten Mal, dass du sagst bewusst, lieber Vater, ich lege mein Leben, das Leben meiner Kinder, das Leben meines Freundes, meiner Frau, meiner Freunde, meiner Freundin in deine Hände. Das ist ein bewusster Willensentschluss, der dein Leben verändert. Ein Beispiel aus der Bibel. Der Paulus schreibt Folgendes in seinem Brief an die Christen in Philippi. Und wir finden diesen Brief in der Bibel, im Neuen Testament. Da stehen so viele interessante Sachen. Und Paulus schreibt den Christen in Philippi diese wichtigen Sätze. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch bin ich nicht am Ziel angekommen. Aber eins steht fest, ich will vergessen, was hinter mir liegt und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Hätte Paulus nicht diese beflügelnde Erfahrung der Barmherzigkeit, der Liebe des Vaters gemacht, als er vor Damaskus vom Pferd flog, weil Jesus, den er eigentlich verfolgen wollte, den er für tot hielt, aber er wollte die Jesus-Leute verfolgen und auch noch töten, dieser Saulus, der später Paulus hielt. Und diesem Mann erscheint Jesus. Und diesem Mann erscheint mit Jesus die Liebe des Vaters. Und diese barmherzige Liebe des Vaters hat ihn so sehr beflügelt, so sehr sein Leben verändert, von Grund auf verändert, dass seine Vergangenheit ihn nicht mehr einholen konnte. Er konnte über seine Vergangenheit sprechen. Aber er hatte mit seiner Vergangenheit überhaupt nichts mehr gemein, nichts mehr zu tun. Seine Briefe, die wir im Neuen Testament lesen, wären nie geschrieben worden, wenn er der Liebe des Vaters nicht begegnet wäre. Das Wort Gottes wäre zu seiner Zeit nie so rasant um das Mittelmeer herum gerast, wenn Paulus die Liebe des Vaters nicht angenommen hätte. Viele Menschen hätten überhaupt nichts von der Erlösung durch Jesus gehört, wenn Paulus die Liebe des Vaters nicht erlebt hätte. Paulus wäre ein von Schuld geplagter, gebrochener Mann geworden und vielleicht bitter gestorben. Irgendwo. Doch der barmherzige Vater reichte diesem Saulus, der später Paulus war, die Hand. Und dir und mir auch. Das Leben von Saulus war enorm verändert und er kam auf den Weg des Friedens. Und diesen Weg des Friedens hat Jesus für dich zu Hause und für dich hier auch und für mich auch. Wir lesen das sehr schön im Lukas-Evangelium Kapitel 1. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Das ist der einzige Grund. Gott vergibt uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter, das ist Jesus. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Vielleicht ist das dein Leben, dass du sagst, boah, ist alles so dunkel, ich sehe kein Licht mehr. Und hier wird gesagt, Zacharias sagt das prophetisch auf Jesus, der erst noch geboren wird. Ein Kapitel später ist die Weihnachtsgeschichte zu lesen, Lukas 2. Hey, dieser Jesus, dieser Retter ist das helle Licht und er macht es dunkel in hell, in deiner Dunkelheit, in deiner Finsternis. Sodass er die Finsternis und Todesfurcht leben, es wird uns auf den Weg des Friedens führen. Gott versöhnt uns mit sich selbst. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5. Ja, in der Person von Jesus Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, sodass er den Menschen ihre Verfehlungen nicht anrechnet, und uns hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Darum können wir Frieden schließen mit unserer Vergangenheit. Du kannst Frieden schließen mit deiner Vergangenheit. Selbst Hass aufgrund von Schuld ist nicht mehr angebracht. Ihr kennt das vielleicht, und vielleicht sind das deine Sätze. Ich bin eben ein Versager. Ich bin eben nicht zu gebrauchen. Ich bin unwürdig. Mich braucht keiner. Ich brauche mich selbst auch nicht. Dieser Selbsthass, ich könnte mich dafür, durchkreuzt Gottes Plan für unser Leben in dieser Welt und für unser Leben in seiner Gemeinde. Wir schlagen Gottes Plan mit Verachtung, seine Träume, die er für uns hat, seine Hoffnung für uns, die er für uns bereithält. Wir müssen Folgendes tun, und Jesus will uns dabei helfen, dass du das hier tust und dass du das auch zu Hause tust. Lass los, was dich gestern bewegte und vorgestern. Lass das los. Gib das in die Hände des Vaters. Sorge dich nicht, was morgen sein wird. Darum sorgt sich der Vater. Genieße den Augenblick. Genieße den Augenblick. Genieße den Augenblick, dass der Vater dich anschaut und dass er dich liebt. Amen.